Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu und heute bei mir ein Gast, der zwar schon mal da war, aber schon ganz schön lange nicht mehr. Guten Morgen, Martin.
Guten Morgen.
Bei welchem Spiel warst du letztes Mal dabei, weißt du das noch?
Ach Gottchen.
Was war denn das?
Gab es da schon Spiele? Waren die schon, waren die schon in Farbe, CGA? Ich weiß es gerade gar nicht, das war, warte mal, Company of Heroes hatten wir, glaube ich, oder? Das war ganz lang her, Company of Heroes 2, das ist ja Äonen her.
Ich wollte dich mal zu dem neuen Heroes of Might and Magic einladen, aber das folgt noch.
Das folgt noch, ja. Aber das ist doch schon längst draußen.
Ja, aber
das... Die Leute schlagen mich, weil ich das so hoch bewertet habe und bei ihnen läuft es nicht und jetzt gab es ein Patch, läuft es bei mehreren und die Sauerei ist halt, bei mir lief es halt echt... problemlos. Ich habe aber wahrscheinlich genau die Mission gespielt, weil man die ja relativ frei anwählen kann, die keine Probleme machten. Und ich habe auch immer brav gespielt, wie es der Entwickler wollte sozusagen, wie es im Briefing stand. Und andere haben halt so komische Sachen ausprobiert und sind dann voll irgendwie gegen die Mission nicht weiter, was mir natürlich echt leid tut. Und ich habe mir da einiges anhören müssen, so das Typische von Ubisoft bezahlt. Irgendwann muss ich das wirklich mal machen, mich bezahlen lassen, denn die Vorwürfe gibt's ja eh.
Die Vorwürfe sind eh da, genau.
Die Vorwürfe sind eh da und dann habe ich aber die Vorwürfe und bin reich. Und das ist halt der große Unterschied. Nee, aber die, bei denen es läuft, findest du super wie ich und ich hoffe, dass es auch bei allen bald funktioniert und dann, das ist wirklich ein tolles Spiel geworden. Aber ich glaube, über das wollten
wir gar nicht reden. Genau, nee, wir reden heute über ein anderes Strategiespiel, nämlich kam ein Add-on raus zu Civilization Beyond Earth, also der Ableger, nenne ich es jetzt mal, der Civilization-Reihe, der quasi nach Civilization spielt, nachdem die Bevölkerung und die Menschheit auf Alpha Centauri sozusagen ansiedelt. Bei Beyond Earth ist es ja ein anderer Planet, also es geht ja quasi indirekt weiter. Und da hatten wir ja auch einen großen Podcast dazu. Und jetzt gibt's das erste Firaxis-typische Add-on, was das Spiel erweitert um Funktionalitäten und Fraktionen und vieles mehr. Darüber wollen wir heute reden. Rising Tide heißt das Add-on und du hast es unter anderem auch getestet, gell?
Genau, mit dem schönen Abkürzungskürzel jetzt Ziffbert.
Ziffbert.
Beyond Earth, Rising Tide. Beyond Earth, Rising Tide, Ziffbert.
Dann hoffe ich mal, dass Ernie auch noch rauskommt.
Ja, ja, Ziff Ernie.
Genau. Fangen wir doch mal vorne an. Also Beyond Earth müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr große Leute abholen. Ist ein Civilization-Spiel mit in der Zukunft angesiedelt. Das heißt, es gibt ganz viele neue Zukunftstechnologien und dieser Forschungszweig ist ja auch nicht mehr so klassisch, dass man das kennt. Das war eins der Kritikpunkte an dem Beyond Earth-Spiel, finde ich, dass man so ein bisschen abstrahieren muss, was man da tut. Gell? Und das wird durch Rising Tide auch nicht besser, aber vieles andere wird, glaube ich, besser.
Genau, also ich glaube, Ziffbert, nenne ich es jetzt mal, hat oder Beyond Earth hat einfach das Problem, dass oder zwei Probleme. Das eine ist Civilization 5, was halt mit Recht eins der allerbesten globalen Strategiespiele ist.
Seit den Add-ons auf jeden Fall.
Seit den Add-ons, ja, klar. Und es hat das Problem Alpha Centauri, was so ein bisschen über ihm dreut immer, was einfach auch durch die lange Vergangenheit ein bisschen gehypt ist nach wie vor, auch mit Recht. Aber es wird jetzt langsam, also es kommt jetzt langsam in die Pötte, das Beyond Earth, und könnte irgendwann auch mal aufschließen.
Genau, ein der Hauptkritikpunkte von dem Beyond Earth, als es rauskam, war ja von vielen Fans, dass es halt nicht so taktisch und nicht so strategisch ist, wie eben der große Vorgänger Alpha Centauri. Was halt auch ein bisschen unfairer Vergleich ist, wenn man so einen Neustart quasi startet, oder?
Ja, ich glaube, die zwei Hauptknackpunkte waren zum einen, dass halt diese anderen KI-Herrscher sind es jetzt ja nicht mehr, KI-Anführer, also diese Fraktionsanführer, dass die halt arg generisch und blass rüberkamen. Ja. Und es ist klar, ich habe auf der einen Seite habe ich einen Cäsar und einen Bismarck und einen Attila und was weiß ich alles und mit denen verbinde ich automatisch irgendwas. Und das gibt's jetzt halt alles nicht mehr. Jetzt gibt's halt so obskure Fraktionen. Das hat Alpha Centauri damals ganz nett gemacht. Die hatten dann schon eine Persönlichkeit alle, die dann irgendwie Mutter Gaia angebetet haben, was weiß ich. Da hat's halt deine Naturburschen und so weiter. Und das andere Problem ist, was Alpha Centauri halt bot, was echt klasse war dieses modulare Zusammenbauen von Einheiten. Also konntest irgendwie dein Schiff haben und dann hast du da ein Geschütz drauf montiert oder hast das Geschütz irgendwie auf ein Fahrgestell gepackt. Mhm. Und dieses Rumprobieren, ich habe jetzt hier Einheiten und die mache ich hier noch ein bisschen schneller und anderer Antrieb und schlag mich tot, das war halt alleine so ein kleiner Truppenbaukasten für sich, das war schon Spiel für sich, weil das einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten bot.
Hat mich aber auch genervt beim Originalspiel irgendwann, weil man hat dann sehr viel Zeit damit verbracht und
ja, ist doch schön.
Es war ganz nett, aber es war...
Das hat halt nur mal eine Tiefe reingebracht.
Aber eine vorgegaukelte Tiefe, oder?
Nee, das ist schon...
Ich finde, Feature ist ein bisschen überhyped im Rückblick. Es war halt auch nur so ein Setzbaukasten für Einheiten.
Ja, vieles wird halt durch die Vergangenheit verklärt natürlich, aber ich mag sowas. Also es gab vorher schon das Akte Europa, ein sehr gutes Spiel mit tödlich schlechten Namen. Da gab es das auch schon, da konnte ich auch so irgendwie Schiffe und da gab es so drei Komponenten auch zusammenbauen. Das hat schon heiden Spaß gemacht, weil du dann einfach so ein bisschen, nicht einfach du erforscht irgendwie eine Einheit neu, sondern mehrere Komponenten und baust sie dann zusammen. Und was ich kurz einfügen muss, Alpha Centauri mochte ich deswegen, weil mir das Zit Meyer damals persönlich vorgeführt hat. Ja. Ich unter vier Augen.
Bezahlt?
Nee, sein Sohn war noch dabei und sein Sohn war tödlich gelangweilt, weil ich wahrscheinlich so der 10. Journalist an dem Tag war. Und wir haben irgendwann draußen Softball gespielt, also wirklich Ball hin und her geschmissen und deswegen habe ich das einfach nur in Erinnerung, weil es ein furchtbar netter Kerl ist und gar nicht eingebildet oder sowas, sondern wirklich, der kommt so rüber, wie er ist, so Charlie Brown mäßig. Und sein Sohn der war damals, lass mich schlagen, 10 oder so oder 8, das muss mittlerweile ein ziemlicher Kotzbrocken sein, habe ich gehört. Wir übersetzen den Podcast ja nicht ins Englische, glaube ich. Das wird er hoffentlich nie erfahren. Aber das habe ich so rumgehört. Der war irgendwie bei verschiedenen Firmen und den mochte irgendwie
keiner. Ist der auch in der Branche, oder?
Ja, der ist, ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Ich glaube, bei Blizzard war der mal zwischendurch. Ganz komisch. Egal, ich schweife gerade super ab. Genau, das war Alpha Centauri. Und jetzt Beyond Earth holt jetzt ein bisschen auf, indem es mehr Persönlichkeit bei den Fraktionsanführern reinbringt. Immer noch nicht so ganz perfekt, aber das ist halt auch schwierig. Ich meine, ich kann nicht plötzlich Bismarck und Caesar und Attila wiederbeleben, sondern jetzt gibt's halt irgendwie ja so eine halbdeutsche Partei, die nennt sich dann irgendwie Integr, also in Großbuchstaben. Und dann hast du als Anführerin irgendwie die Lena Ebner. Das ist so eine taffe Karriere-Umweltfrau mit Brille, glaube ich. Und was du halt noch hast, sie schicken dir jetzt halt regelmäßig Nachrichten.
Genau, und wie so SMS.
So SMS, das kann halt irgendwann nerven, aber man sollte die trotzdem im Auge behalten. Das kann man auch relativ gut nebenbei machen, weil sich nämlich da das Verhältnis von denen zu dir ändert. Und zwar gibt
es. Das ist jetzt wirklich cool gemacht, finde ich. Es poppt dann so auf und die bewerten immer, was du machst.
Genau, einmal bewerten die das. Ja, wenn du also viele Städte hast, sagen sie, hey, du hast viele Städte und sagen auch, naja, das machst du jetzt gerade nicht so toll. Und sie haben zwei Werte, die so deine Beziehung die Beziehung zueinander sich immer beeinflussen. Und zwar einmal Angst. Also wenn du eine große Armee hast, haben sie Schiss vor dir. Und umgekehrt natürlich, wenn du jetzt so zwei Hansel nur hast und die haben da so eine Armada, dann sagst du halt Huhu. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich irgendwann angreifen oder bei Verhandlungen halt auf den Tisch klopfen, ist eine andere. Und sie haben Respekt vor dir. Also wenn du jetzt irgendwie technologisch weit fortgeschritten bist oder wie gesagt viele Städte hast, das ist dann auch so ein Wert, der immer pendelt. Und immer wenn du irgendwas machst, reagieren die da drauf.
Und es unterscheidet sich auch von ihren Charakterzügen. Und dadurch kriegen die halt auch wieder, was du gesagt hast, diese vermisste Charaktereigenschaft. Genau. Also jemand, der halt eher so der militärische Charakter ist, der findet es halt gut, wenn du irgendwie auch Militär aufbaust.
Genau.
Dann baut sich der Respekt auf. Vor dem hast du aber ganz schwer kannst du den beeindrucken mit dem Angstlevel, weil er halt selber auch eine starke Armee hat. Und genauso, wenn du irgendwie mit einem Frieden schließt, können die anderen das wiederum wieder schlecht finden und verlieren dann wieder Respektpunkte vor dir. Und so beeinflusst sich das alles immer gegenseitig. Man braucht ein bisschen, um da so reinzukommen in die Charaktere, aber das ist bei Civilization auch nicht anders gewesen. Also man muss auch erstmal Civilization ein paar Mal gespielt haben, um zu kapieren, was für ein riesen Arschloch Gandhi ist.
Ja,
das erschließt sich einem ja auch nicht sofort. Da schwingt natürlich auch das neue Spiel hat's natürlich ein bisschen schwerer da. Aber ich glaube, dass dieses System besser funktioniert, wenn man das ein paar Runden gespielt hat, weil man dann die Charaktere auch versteht und lesen kann und auch besser einschätzen kann und ablesen kann, was sie jetzt von einem wollen und was nicht.
Richtig, genau. Ja.
Was aber ein bisschen komisch ist, also dieser Wert, der ist ganz cool, finde ich, mit diesem positiv, negativ, Respekt und Angst. Aber mir fehlt trotzdem ein bisschen Tiefe bei der Diplomatie. Man kann jetzt nicht mehr, wie bei Civilization, halt zum Beispiel so Technologien tauschen oder du hast eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Du hast diesen Level der Beziehung, Und du kannst halt sagen, okay, komm, lass uns verbünden. Und da gibt's jetzt deutlich mehr Abstufungen. Also es gibt neutral.
Ja.
Und dann kannst du natürlich sagen, lass uns Verbündete sein oder ja, lass uns befreundet sein. Und da gibt's so 5, 6 Level, glaube ich. Also diese sechs Stufen sind ganz nett. Was mir aber fehlt an der Stelle, ist so ein bisschen dieses Tauschen von, was weiß ich, Technologien oder so, weil man kann ansonsten nur noch solche, ja, wie gesagt, Perks hast du es vorhin genannt oder so. Also du kannst zum Beispiel so Abkommen machen, oder wie nennt man das denn? Also du kannst zum Beispiel sagen, ein Abkommen wäre, ein bisschen blöd zu erklären, also da steht dann zum Beispiel dran, Marineeinheiten kosten 10% weniger zu produzieren. Findest du das gut, wenn du mir quasi diese Fähigkeit erlaubst? Dafür kriegst du diesen, wie heißt dieser Wert?
Respekt, Angst? Diplomatiekapital.
Diplomatiekapital. Kriegst du irgendwie 9 Diplomatiekapital von mir pro Runde und 25 so auf die Hand. Ist ein bisschen genau. Abstrakt.
Ja, aber das Gute dabei diesem System ist, du musst halt quasi das verdienen. Mhm. Es ist wie ein Rohstoff. Du hast halt ellenlange Möglichkeiten, irgendwelche Verträge zu schließen, aber du musst dir halt wirklich was rauspicken. Kannst nicht sagen, ich mache jetzt einfach 10 Verträge hintereinander, ist ja eh wurscht, sondern musst gucken, wo investiere ich das jetzt rein? Und das ist halt schon, also Diplomatie ist komplexer geworden, aber gleichzeitig ist sie immer noch nicht so großartig wie beim C5, ja, wo ich halt wirklich auch über Gebiete verhandeln kann und so weiter.
Ja. Und das ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall.
Ja, also es ist deutlich besser als vorher. Mhm. Das ist auf jeden Fall wahr. Und ich habe halt immer auch so ausführlichere Nachrichten, die ich bekomme, wo es halt wirklich irgendwas Und das ist schon, ich spiele nicht vor mich hin. Also ich habe immer das Gefühl, so langsam werden die anderen auch menschlicher. Und das ist schon nochmal ein ganzer Sprung im Vergleich zu vorher. Das stimmt.
Mit dem Diplomatiekapital habe ich nur ein Problem, es fühlt sich so ein bisschen nach Shopping-Trip immer an. Also es fühlt sich für mich nicht nach Diplomatie an. Es ist zwar ein interessantes System, aber du gehst so shoppen. Ja. Du gehst so shoppen bei diesen Leuten, weil jeder dieser Charaktere hat andere Fähigkeiten, die du quasi einkaufen kannst.
Ja.
Und du musst natürlich erst quasi diese. Die müssen dir wohl gesonnen sein, das hat sich nicht geändert. Wenn sie keinen Bock auf dich haben, dann kannst du diese Sachen auch nicht einkaufen. Und wenn du mit jemandem verbündet bist oder sogar eine Allianz geknüpft hast, dann sind diese Fähigkeiten auch mehr wert. Also dann kosten die halt, was weiß ich, 10% weniger oder du kriegst so und so viel Kultur pro Runde mehr und so weiter. Ist ganz interessant und so ähnlich funktioniert auch dein eigenes Eigenschaftensystem. Also mit diesem Kapital kannst du dann auch noch sagen, ich kaufe für meinen Charakter eine Fähigkeit, das kann zum Beispiel sein, dass du 10 Kultur kriegst oder dass du 5 Gesundheitspunkte mehr hast. Das ist dann halt deine Spezialfähigkeit, die kaufst du genauso mit diesem Kapital ein und kannst sie dann auch in 3 Ausbaustufen verbessern.
Richtig. Ja, das ist, also es ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich finde es eigentlich gut, weil ich mir halt wirklich so raussuchen kann, was passt jetzt zu meiner Spielweise. Spare ich jetzt auf einen größeren Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel, da kommen wir gleich noch zu, stark auf Marine setze, neuerdings, was wegen Rising Tide, der Name sagt es ja schon, einfach wichtig ist, kann ich mir das schon so baukastenmäßig zusammensuchen, was ich gerne jetzt für meine Figur, für mein Unternehmen hätte, für meine Fraktion hätte.
Ich finde es witzig, dass sie da so dieses Baukastensystem irgendwie wieder aufgreifen, was du vorhin angesprochen hast. Ja. Deswegen passt es schon irgendwie zu Beyond Earth. Ja. Mhm. Genau, weil Wasserstädte haben wir noch gar nicht angesprochen. Das größte, augenscheinlichste Veränderung. Die Wasserfelder sind jetzt leicht transparent, sodass man Ressourcen darunter erkennen kann. Und was vorher nicht ging, man kann Städte auf dem Wasser jetzt bauen. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja, du hast halt mehr Schiffe als früher. Mhm. Die Städte sind insofern lustig, dass du die nicht nur bauen kannst, sondern danach auch bewegen.
Musst sogar, ja.
Musst du, ja, oder solltest du. Die breiten ihr Gebiet halt nicht durch Kultur aus, sondern dadurch, dass du die immer ein Feld weiterschiebst. Das Feld, von dem sie kommen, oder die Umgebungsfelder, die bleiben dir erhalten, also der Stadt erhalten. Mhm. Und das heißt, du baust die irgendwo in so ein Ressourcenfeld oder an den Rand und schipperst die dann so alle paar Runden ein Feld weiter und dein Gebiet vergrößert sich dadurch. Das ist quasi, in der Produktion machst du das, also du produzierst dann keine Einheit oder sowas, sondern sagst, okay, das ist jetzt ein Schub für mein Schiff, für meine Stadt, ich sag schon Schiff, und dann schippert die halt nach, was weiß ich, 5 Runden ein Feld weiter.
Ja. Und dann hast du eben Zugriff auf die Felder, die da drumherum wieder existieren und kannst dann natürlich ganz normal wie gehabt auch mit Bautruppen, die dann natürlich jetzt auch schwimmen können.
Genau, alles schwimmt jetzt auch, also auch Erkunder und so weiter, die schalten automatisch um und werden dann schwimmfähig.
Und dann baust du halt so Wasserfelder und baust dann genau. halt die Wasserfelder ab. Da gibt's dann halt, was weiß ich, so Korallenriffe, die dann halt irgendwelche Ressourcen bringen oder so Thermo-Unterthermo-Quellen.
Thermo-Unterwäsche, genau. Thermo-Unterwäsche. Habe ich jetzt gerade dran gedacht, ich gucke gerade raus, kalt raus. Nee, das ist, das vergrößert einfach mal das Spielfeld und das ist schon, ich finde das sehr gut, ich mag sowas. Ja. Hat so ein bisschen was von Anno 2070, dass ich jetzt
total,
damit irgendwie zugange bin. Was mich ein bisschen nervt, sind die ganzen Ressourcen, die einfach, weiß nicht, früher ist es halt und Uran und jetzt hast du irgendwie so Phyraxit und was natürlich lustiger Name ist, aber also da durchzusteigen, das dauert eine Weile, wenn man Beyond Earth jetzt länger nicht gespielt hat wie ich, aber es funktioniert auch. Und dieser Tiefeneffekt ist halt sehr schön, dass du also wirklich siehst, da unten ist noch was und das jetzt auf eine eigene Ebene umschalten musst und das ist schon gut gemacht. Wie gesagt, dann gibt es ein paar Gegner mehr, vor allem natürlich so amphibische oder maritime Alien-Viecher, aber die sind halt nach wie vor Kanonenfutter. Es ist also nicht wie bei Colonization, wo du mit den Eingeborenen sozusagen verhandeln kannst oder die auch übernehmen kannst.
Das wundert mich echt, dass sie das so komplett weggelassen
haben.
Also wenigstens eine Alien-Rasse hätte ich jetzt erwartet, dass man mit der Alien-Rasse dann auch spielen kann zum Beispiel oder so, und versucht eben die Eindringlinge wegzukriegen. Ich glaube auch, dass das noch kommt.
Ja, kommt vielleicht Civ Beat, heißt das dann. Das ist dann Beyond Earth E.T. Genau.
Extraterrestrial.
Genau.
Was mir sehr gut gefallen hat, mein Lieblingsfeature von Bird ist ja, dass diese Glaubensrichtungen, die mit Beyond Earth vorgestellt wurden, also du hast ja quasi so Harmonie-Level, Vorherrschaft und die dritte weiß ich immer nicht.
Fällt mir auch nie ein.
Ich glaube Dominanz oder irgendwie sowas, ja.
Dominanz, jawohl.
Eine Vorherrschaft, Harmonie oder irgendwas Blaues.
Irgendwas mit E, oder?
Ja. Egal. Also auf jeden Fall hast du halt quasi so, entweder du willst die, akzeptierst den Planeten, wie er ist, Harmonie-Level und Harmonie, wirst...
Vorherrschaft, Reinheit, Entschuldigung.
Vorherrschaft, Reinheit, genau. Und wirst halt eins damit. Reinheit ist, glaube ich, dass du so bleibst, wie die Menschheit war, so ganz rein. Und Vorherrschaft ist dann halt eben alles untertan machen. Und das ist halt sehr schwarz-weiß gewesen bei Beyond Earth, dass du dich halt für eins entscheiden musst, wenn du mit dieser Trade irgendwie gewinnen willst. Und die Einheiten wurden ja auch deutlich, deutlich besser, wenn du einer dieser dieser Glaubensrichtungen, ist es ja nicht, dieser Strömungen förderst. Halt gewisse Technologien geben dir dazu Punkte, gewisse Gebäude geben dir dafür Punkte und dann steigst du diese Level auf und dann verbessern sich deine Einheiten so ähnlich wie eben bei Alpha Centauri, aber halt vorgegeben. Also du kannst dann Einheiten verbessern und umbauen und wenn du dann halt Harmonie hast, dann bekommen die dann halt so was weiß ich Alien-Technologie und Alien-Symbiose-artige Züge. Und sehr, sehr geil ist jetzt bei dem Rising Tide, dass du jetzt auch Mischformen machen kannst. Also du.
So Hybriden, genau.
Genau. Ja. Das heißt, du hast jetzt so ein Farbskala-Spektrum und siehst dann halt, wo, in welchem Bereich du dich ausarbeitest und ausbreitest. Und das bringt dir aber alles was. Und neu ist eben, dass du auch so zwischen diesen zwei Farben dann eben eine Linie hast, um dort dich voranzutreiben. Das heißt, wenn du zwei Traits voranbringst, dann hast du auch ganz neue Spezialeinheiten, die dann halt eine Mischform aus beiden sind. Und das hat mir extrem gut gefallen.
Ja, bisher war es halt so, du hast dich auf einen konzentriert.
Genau, musstest du ja dann auch.
Oder musstest du, ja, die anderen brachten halt nichts, weil du die Vorteile von der Einrichtung haben wolltest. Und wie du schon sagst, jetzt hast du halt diese Hybrid-Einheiten, die du dadurch bekommen kannst, oder Hybrid-Vorteile, nenne ich es mal. Mhm. Und dadurch hast du mal so ein Riesenspektrum dazu. Also das ist jetzt schon auch ein ziemlich komplexes Ding. Also das kommt, wie gesagt, also es ist noch kein C5 mit seinen beiden Add-ons, aber es ist auf dem Weg dahin.
Aber es ist definitiv jetzt schon so, also war es beim Beyond Earth auch, mit einmal spielen hast du noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft und gesehen. Das ist ja, soll ja auch so sein, ja.
Also auch der Wiederspielwert ist enorm. Ja. Also da probierst du verschiedene Sachen aus, garantiert. Das ist schon klasse.
Allein die Siegbedingungen, ja.
Ja, ja.
Und da neue Fraktionen sind ja auch dazugekommen, halt klar, Fraktionen, die jetzt irgendwie aus dem Wasser kommen, so
genau.
Diese Nord- die Nordsee-Allianz oder wie die heißt.
Ja, NSA, Abkürzung.
Ja, NSA.
Ja, fand ich ein bisschen dämlich, aber okay, ich hab's ja trotzdem gespielt. Nee, das ist einfach, klar, die haben jetzt danach dazu gestrickt und die sind auch so ein bisschen obskur, also da muss man sich auch so ein bisschen reinlesen erstmal, was das jetzt eigentlich für Hansel sind. Ja. Aber auch das funktioniert irgendwann. Also man muss sich, es dauert einfach lange, das Wohlfühlgefühl in dem Spiel dauert einfach länger. Mhm. Und ich denke, deswegen mögen es viele auch erstmal nicht. Das ist aber immer das Problem bei so Science-Fiction-Dingern. Ja,
das beim hat StarCraft, Anno ja auch das Problem.
Ja, ja beim StarCraft wusste ich auch nicht, was macht jetzt dieser komische Zerg da? Die sehen alle aus wie lebendige Gyros-Teller. Und da musste man auch mal gucken, was macht er jetzt eigentlich? Und das ist bei so einem Mittelalter-Ding, eine Schmiede ist eine Schmiede und Langbogenschütze ist ein Langbogenschütze. Und jetzt habe ich hier so obskures Zeug. das dauert halt erstmal, bis man da sich reinfuchst. Hm.
Gut gefallen bei Beyond Earth hat mir auch dieses Quest-System. Das hat so ein bisschen auch wieder so Story-Elemente reingebracht, die bei C5 ja quasi durch die echte Geschichte, die sich verändert, vorgegeben sind. Diese Quest-Systeme, da kommt dann zum Beispiel hier, entdecke den und den Teil des Planeten oder spioniere bei dem und dem Gegner was aus. Also richtige Quest-Systeme, wie man es halt aus Spielen kennt.
Und die Artefakte.
Und neu dazugekommen, genau, sind die Artefakte. Schönes Stichwort für dich. Ja.
Genau, das sind jetzt Gegenstände, die man sammelt in verschiedenen Kategorien. Also ganz klassisch, das erste, was ich aufgehoben habe, amerikanisches Spiel, war natürlich der Baseball. Cool. Handschuh, also irgendwie das Baseball-Equipment. Und die kannst du sammeln, die Dinger. Die gibt's halt in verschiedenen Zuständen. Also
die findet man über so Erkunder und
diese, an ewigen Relikten und so weiter. Das ist so ein bisschen eBay-mäßig, so sehr gut erhalten, schlecht erhalten, halt kaputt und so weiter. Und du kannst diese Gruppen auch nochmal sammeln. Also du kannst so ein Artefakt entweder sofort zerlegen, dann hast du, glaube ich, Forschungsvorteile, irgend sowas.
Dann gibt's halt Ressourcen, Geld,
Forschung, Und oder du sammelst die und immer, wenn du so ein Dreier zusammen hast, sag ich mal so Dreier Erdrelikte in sehr gutem Zustand, gibt dir dann wirklich den Boller-Bonus und dann kannst du auch Gebäude freischalten. Mhm. Dann hast du, was habe ich denn gehabt, zum Beispiel ja quasi das Pendant zur Kaserne, dass also neue Truppen gleich eine Erfahrungsstufe höher hüpfen. Mhm. Und das ist halt nochmal wirklich so ein Anreiz, weil man da drüber, ist relativ simpel eigentlich, aber das ist so typisch, oh, ich kann was sammeln, ich will alles. Und dann marschierst du halt über die Karte und schickst dann Erkunder durch die Gegend, auch mal ins Feindgebiet. Und das ist schon schön gemacht. Und wie gesagt, du hast halt immer jede Menge Quests eigentlich offen. Und sowas mag ich. Also du hast halt wirklich immer irgendwas zu tun. Ich muss mich da immer wieder von losreißen.
Man hat schon zu viel zu tun eigentlich, gell?
Ach, zu viel gibt's eigentlich nicht.
Nein. Man hat ja dann auch immer einen schwelenden Krieg an der Backe und dann will man versuchen, so, okay, hier habe ich jetzt gleich irgendwie noch diese genügend Kapital zusammen, um mir diesen Trade zu kaufen, dann kommt aber wieder ein gutes Angebot, dann sagt dir einer irgendwie hier, wenn du diese Quests annimmst, dann passiert das und das und das. Und auch schön, diese Entdecker, es gibt jetzt auch so quasi eine Questreihe für die Entdecker mit diesen großen Pilzen, die man dann irgendwie säubern muss und so, wo man dann auch wissen will, was steckt denn jetzt da dahinter, was passiert denn jetzt, wenn ich alle diese Pilze gefunden habe, und dann suchst du die auf der ganzen Karte und dann ist dein Gegner natürlich schon vorher da und gräbt es vor dir aus. Also super, ist total schön gemacht, finde ich, dass man da immer so auch wissen will, was jetzt mit diesem Planeten ist, und da man ja eine zufällige Karte spielt, hat man auch wahnsinnig viel zu entdecken.
Ja, richtig.
Genau, die Artefakte hatten wir. Hat man noch was? Ich glaube, das war's, gell? Also neue Fraktionen, Artefakte, das Diplomatiesystem.
Ja, das ist also Korallengedöns, was du halt, das sind so eine Art Barrieren, organische Barrieren, die kannst du halt wegballern, weil jetzt auch, das ist noch irgendwie so ein, ich glaube, U-Boote gibt's, Patrouillenboote, also so Nahkämpfer. Ich glaube, 2 oder 3 Schiffstypen gibt's jetzt regulär dazu.
Ja, unsichtbare Boote, ja klar.
Ja, U-Boote, genau, die sieht man, glaube ich, nur, wenn sie angreifen oder wenn man drauf marschiert. Ja. Genau, die können aber, sie machen relativ viel amphibisch, also die U-Boote können auch Landziele bekämpfen, die an der Küste stehen. Also die können über 2 Felder ballern. Mhm. Dann also entweder mit Torpedos oder mit Raketen. Ja, und diese komischen organischen Dinger, das ist auch so ein Kanonenfutter, das ist wie so ein lebendiges Riff sozusagen oder Korallenriff. Ja, und stimmt, ja. Das kann man theoretisch als Blockade nehmen. Ist ja ein bisschen albern. Also eigentlich ballert man sie weg, um Erfahrung zu kriegen. Oh, eins noch, diese Erfahrungsgeschichte bei Truppen, die finde ich ein bisschen schwach gelöst, denn ich kann nicht irgendwelche Spezialfähigkeiten mir rausklamüsern, sondern muss jetzt wirklich also Kampfstärke erhöhen oder ich kriege einmalig Hitpoints wieder oben drauf, wenn ich angeschlagen bin. Und das fand ich bei Ziffer deutlich besser, weil du dann wirklich gezielt Vorteile raus, da kannst du so ein Dschungelkämpfer oder so ein Stadtangreifer basteln. Mhm. Das ist hier gar nicht, das ist ein bisschen schade.
Ja gut, solche Boni sind halt irgendwie versteckt. Du hast halt immer die Wahl und dann steht halt zum Beispiel dran, beim Flanken hast du 30% mehr Angriff.
So. Ja, aber nicht, wenn du befördert wirst.
Da geht's nicht. Genau, nee. Das ist ja gelöst über diese ich weiß, was du meinst. Es kommt nicht durch die Einheit selber, sondern es kommt allgemein für alle Einheitentypen. Genau.
Richtig, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass da nicht bei einer Beförderung einer speziellen Einheit, dass ich da wirklich mehr Auswahl habe, sondern einfach nur, entweder heile ich mich jetzt oder ich kriege mehr Kampfkraft. Und das ist ein bisschen schade. Das haben die anderen Teile besser gemacht.
Ja, das stimmt. Gut, also mir hat es sehr gut gefallen, das Addon. Ist eine schöne Erweiterung, wieder Firaxis-typisch so, dass man sich nach dem Spielen fragt, wie war das denn eigentlich vorher? Mhm. Und so muss es ja eigentlich auch sein. Ist auch vom Preis her, finde ich, in Ordnung. Ist ein 30 Euro, glaube ich, als ein klassisches Add-on. Und wenn man aber jetzt natürlich die Special Edition kauft, dann ist es wieder ein normaler Vollpreis. Also du kannst jetzt für den Normalpreis 60 Euro kriegst du auch das ganze Paket, also Beyond Earth mit Bert.
Ja, der wird halt immer vorgeworfen, warum ist der Inhalt denn nicht gleich drin gewesen und so weiter. Ich finde den Preis aber echt in Ordnung, wenn ich das mal auf eine Stunde, auf die Stunden, die ich damit verbringe, umrechne, bin ich, ich meine, Call of Duty, anyone, ja, also das ist halt immer so. Ich weiß es nicht. Ich verbrenne da 100 Stunden und zahle irgendwie 60 Euro. Das sind 60 Cent. Ja,
und gleich drin, Spielen. Was soll denn das? Also ich meine, wir hatten ja schon immer, selbst damals zu Syndicate-Zeiten gab es doch Add-ons. Die haben deutlich weniger Inhalt gehabt. Also
ja, natürlich.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Inhalte, die jetzt hier in dem Add-on drin sind, erst nach der Entwicklung überhaupt erst entstanden sind, weil sie halt erst mal gucken wollten, natürlich, wie Beyond Earth funktioniert. Also es fühlt sich nicht wie ein DLC-Paket an, was absichtlich rausgelassen wurde. Definitiv nicht.
Ja, also ganz ehrlich, selbst Beyond Earth Vollpreis mit 50 Euro ist immer noch im Vergleich günstig. Ja, das ist halt, darf man nicht vergessen.
Ja, ich finde es gut gemacht. Also es erweitert das Spiel sinnvoll. Dieses Shopping-System hätte ich mir ein bisschen diplomatischer gewünscht, aber es ist auf jeden Fall schon besser, als es im Originalspiel war.
Das auf jeden Fall, ja.
Das kann man sagen. Gut, dann danke ich dir für deinen Besuch, für diesen strategischen Ausflug, und ich muss endlich mal Heroes spielen, glaube ich.
Tu's nicht, nein. Da gibt's wochenlang keinen Podcast.
Ja, stimmt.
Nee, klar, gerne, mach das.
Aber wenn ich Beyond Earth überlebt habe und der Podcast ging normal weiter, dann was soll denn dann noch kommen?
Genau.
Gut. Dann danke ich dir. Vielen Dank für den Besuch. Gerne wieder.
Gerne.
Was ist dein nächstes Highlight-Strategiespiel?
Strategiespiel. Ich bin gerade mit Anno zugange. Bin da noch ein bisschen unentschlossen. Und ja, Heroes werde ich weiterspielen, klar.
Ja. Und XCOM 2 dauert ja leider noch ein bisschen.
XCOM dauert ein bisschen, aber dieses kleine Fallout kommt ja noch dazwischen. Und ich bin ja recht breit aufgestellt. Also alles außer Sport mache ich eigentlich gerne. Und das ist schon...
Ich bin echt froh, dass XCOM verschoben wird, weil Fallout kommt.
Ja, das wäre irgendwie zu viel. Ja. Ich glaube, Fallout könnte auch der Grund sein, warum XCOM sich ein bisschen verschiebt.
Durchaus.
Keine Ahnung, also kann sein. Ja.
Gut, vielen Dank. Wer mehr lesen will, kann natürlich auf der GameStar den Test von dir lesen, und ansonsten sieht man deinen Namen ja eh überall.
Genau.
Danke für den Besuch.
Danke, gleichfalls. Tschüss. Einladung. Tschüss.